Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Der liberale Gerhard Rudolf Baum, der war Bundesminister des Innern und ist gerade erneut zum Vorsitzenden des Nordrhein-Westfälischen Kulturrates gewählt worden. Ihn hören wir gleich zum neuen Kulturgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen. Zuerst aber über die designierte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Da sagte er uns:
Ja, ich finde das gut. Sie ist eine durchsetzungsstarke Frau. Sie hat eine Affinität zur Kultur. Im Großen und Ganzen gibt es jetzt eine neuere Ära. Das ist auch wichtig. Wir müssen wegkommen von der sehr starken Hauptstadtbezüglichkeit der früheren Kulturministerin. Die Kultur findet eben hier im Maschinenraum statt, in den Ländern, in den Kommunen. Darauf müssen wir unsere Aufmerksamkeit richten.
Mehr mit Gerhard Baum im Verlauf dieser Sendung. Eine starke Frau mit Affinität zu dramatischer Kultur, das ist gewiss Elektra, die Titelfigur aus Richard Strauss' gleichnamiger Oper. An der Hamburger Staatsoper wurde das neu inszeniert. Elektra, sie sind auf Rache für den Vatermord, will dafür die Geschwister gewinnen. Im Triumph kommt sie selber um. Sophokles Drama fragte nach Gerechtigkeit, familiärer Bande, nach Blutrache, Zugehörigkeit und den Gesetzen des Sozialen. Meine Kollegin Elisabeth Richter hat die Inszenierung gesehen. Frau Richter, die letzte Hamburger Elektra war von 1973. Was hat denn der Regisseur Dimitri Tscherniakow daraus gemacht? Er hat sie doch bestimmt nicht im alten Griechenland angesiedelt, oder?
Ganz bestimmt. Ich hätte erstmal diesen antiken Staub weggepustet, könnte man sagen. Also man sieht, er hat ein Einheitsbühnenbild geschaffen. Er hat das auch selbst entworfen, das Bühnenbild. Das ist spielt etwa in der Zeit der Entstehung der Oper um 1900. Das ist ein ganz mondänes Wohnzimmer. Und das geht gleich eigentlich lustig los, erstaunlich bei diesem doch abgründigen Thema. Die vier oder fünf Mägde, die halten da ein Kaffeekränzchen und tratschen und schnattern und lassen sich über diese sich ja immer wieder merkwürdig verhaltende Elektra aus. Und das hatte einfach einen unglaublichen Schwung und Witz und wurde auch lustvoll gespielt, auch sehr ausgefeilt. Das war wirklich irgendwie ein schwungvoller Auftakt, was auch eigentlich ein bisschen die Turbulenzen dieser ganzen Gefühle zeigte. Und das setzte sich tatsächlich auch noch fort bei dem ersten Auftritt von Clytemnestra, also der Mutter von Elektra, die ja den Vater Agamemnon ermordet haben soll und von ihrer Bluttat in ihren Träumen verfolgt wird und dann verrückterweise auch noch Rat bei der Tochter sucht, wie sie sich durch irgendwelche Opfer da Erleichterung verschaffen kann. Und Tscherniakow zeigt das also witzig auch. Also sie poltert und randaliert eigentlich fast, schmeißt Sachen durch die Gegend und hämmert an die Türen. Das ist natürlich sehr überzeichnet in Richtung Karikatur, aber das ist ein schöner Kontrast eigentlich zu der ganzen Abgründigkeit, finde ich. Das ging nicht ganz bis zum Ende so spannungsvoll.
Frau Richter, der Regisseur Tscherniakow hat ja in Bayreuth einen grandiosen Fliegenden Holländer inszeniert, eine Art feministischer Variante mit Asmik Gregorian. Hat er denn in Hamburg auch eine gute Hand für die Frauenrollen?
Auf jeden Fall. Also er guckt doch sehr stark auf dieses Trauma, auf dieses krankhafte Trauma von Elektra. Das ist ja eine junge Frau, die einfach von ihrer Rache zerfressen wird und damit auch ihre Weiblichkeit verliert. Er zeigt sie als einen androgynen Typ mit Bubikopf, weißes Hemd, Hose. Aber auch, also sie ist wirklich verrückt. Sie schmiert sich irgendwie das Gesicht voll Blut und dann tut sie eine ganz verrückte Sache. Hat ihren Mantel und stopfte also eine Art Puppe rein, setzt diese Puppe an einen Tisch, setzt ihr noch einen Hut auf und tut dann noch darauf Wunderkerzen und zündet die an. Also das ist auch schon eine ziemlich mentale Zerrüttung. Die andere Frau, die Schwester, ist der Kontrast dazu. Die möchte ja gerne heiraten und träumt von einem glücklichen Leben. Sie wird spießig in einem Wollkleid gezeigt. Aber am interessantesten finde ich eigentlich, und das hat mich beeindruckt, ist Orest in seiner Rolle. Der kommt wie ein kleiner Gauner eigentlich daher mit schwarzer Mütze, sieht etwas konspirativ aus, hat einen Parker an, wirkt sehr ruhig am Anfang. Darüber wundert man sich, aber am Ende versteht man es besser, denn er entpuppt sich nicht nur als Mörder seiner Mutter und deren Liebhaber, sondern er soll, wie durch Einblendung gezeigt wird, eine Art Serienmörder sein. Das wird in einer Nachrichtenmeldung in den Übertiteln eingeblendet. Ein Serienmörder, der also frei rumläuft. Und tatsächlich bringt er am Ende auch noch Chrysotomis, also die Schwester, um.
Wer das nur verpasst hat zu sehen da in den Übertiteln, da kann man eigentlich sagen, das macht psychologisch durchaus auch Sinn, dass er die Chrysotte misstötet. Denn sie und Elektra stiften den Bruder ja zur Tat an, sie instrumentalisieren ihn und damit wehrt er sich und rächt er sich durch diesen Mord auch noch an den beiden Schwestern. Die Elektra hat sich ja selbst zu Tode getanzt. Ne? Und gesungen wird er wirklich ganz fantastisch von dem estnischen Bassbariton Lauri Vasar. Und da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt jetzt.
Lauri Vasar als Orest hören wir da in dieser Hamburger Elektra. Was ich bisher von Ihnen gehört habe und gerade höre, ist das nach fast 50 Jahren eine neue gelungene Inszenierung unter der Leitung von Ken Nagano?
Kann man sagen, im Ganzen, also Nagano hat wirklich mit viel Zug und Kraft dirigiert, hat das aber nicht überzeichnet, hat das sehr gut balanciert. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Titelpartie der Sängerin Aušrinė Stundytė, eine litauische Sängerin, die schon in Salzburg die Elektra gesungen hat. Sie wirkte ein bisschen vielleicht indisponiert, etwas schwach, konnte sich nicht so ganz gegen das Orchester durchsetzen. Und das lag nicht an Kent Nagano, denn die beiden anderen Sängerinnen, also Violetta Urmana und Jennifer Holloway als Chrysotomis, Violetta Urmana als Clytemnestra, sind sehr gut gegen das, in Anführungsstrichen, das Orchester durchgekommen. Also Nagano hat das kraftvoll und zwingend dirigiert, mit schönen dynamischen Steigerungen. Inszenatorisch hat die Spannung am Ende ein bisschen nachgelassen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das eine gelungene Produktion.
Sagt Elisabeth Richter über eine neue Elektra von Richard Strauss an der Hamburgischen Staatsoper. Image-Politur durch Tour, das haben die Vereinigten Arabischen Emirate ziemlich gut verstanden. Ein Louvre Abu Dhabi, den gibt's schon. Und zum bevorstehenden 50. Jahrestag ihrer Gründung, da wollen sie nun als kulturnahe Staaten auftreten. Weg vom Image als Öldollar-Länder. Das drittgrößte der sieben Emirate, das ist Sharjah und hat ein kulturelles Zentrum. Vorgestern Abend endete dort die Sharjah-Filmplattform. Und den Kollegen, den Kritiker und Kurator Armin Fasanefa, habe ich gefragt. Er hat sich dort umgeschaut. Knappe 30 Grad im November bei einem Filmfest. Ist das so ein bisschen wie Cannes am Golf?
Auf jeden Fall ist es nicht so, wie man sich die Emirate in der Regel vorstellt. Hochhäuser, Wolkenkratzer, blaue Skyline. Nein, Sharjah ist relativ flach. Sharjah ähnelt einem Freilichtmuseum. Man weiß nicht, wo die Altstadt aufhört und wo die Museen und Galerien anfangen. Aufgrund der außergewöhnlichen Renovierungstätigkeiten des Sultans und seiner Tochter ist hier quasi alles, was irgendwie historisch ist, restauriert, renoviert und kulturell geprägt.
Zum vierten Mal fand das Festival statt. Es wurden auch zahlreiche Filme, 80 an der Zahl, der sogenannten Menassa-Region gezeigt. Jetzt müssen Sie uns aufklären, erstens, was ist diese Region und zweitens, vor allem, was gibt es da zu sehen, Herr Fasanefa?
Die Menassa-Region umspannt den großen Kulturraum Nordafrika, Mittlerer Osten bis hin nach Südostasien und in beide Richtung Ost und West hat ja Sharjah durch seine Lage am Indischen Ozean und durch die zahlreichen auch Arbeitsmigranten und Migrantinnen einen engen und dichten Kontakt. Deshalb macht das Sinn. Der Überblick über das Filmprogramm nimmt sich ähnlich aus wie bei jedem Festival. Es gibt Kurzes, es gibt Langes, es gibt Experimentelles und ja, eine bunte Mischung, einen großen Themenpark.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja inzwischen auch Drehort für westliche Produktionen. Gibt es denn sowas wie emiratische Filmproduktionen?
Tatsächlich haben sich die Emirate lange Zeit auf Koproduktion spezialisiert. Also es entsteht quasi fast kein ägyptischer oder irakischer Film aus der Region, der wirklich kritisch ist, ohne emiratisches Geld. Da gibt es zahlreiche Fonds, die gutes Arthouse unterstützen. Erst in den letzten Jahren blüht auch die emiratische Eigenproduktion etwas aus. Der erste emiratische Film entstand, glaube ich, in den 80ern. Erst seit den 2000ern redet man von einem richtigen Kino. Aber da gibt es dann auch wirklich alles neben Sozialdramen, auch schon den ersten, zweiten, dritten Science-Fiction, wo dann Aliens Dubai einnehmen. Und das läuft dann überwiegend in den zahlreichen Kinos der Shopping-Malls, Arthouse-Kinos. Hat dann tatsächlich auch die Sharjah Art Foundation, die halt diese Plattform ausrichtet, wirklich sehr schön, sehr geschmackvoll dann angeboten.
Gibt es eigentlich auch sowas wie Filmemacherinnen?
Zunehmend mehr. Tatsächlich gab es sehr früh schon die erste Filmemacherin. Und jetzt muss man sagen, also Sharjah legt sehr viel Wert auf Bildungsarbeit. Über 90% der Bevölkerung sind alphabetisiert. Frauen machen über 50% der Studierenden aus. Und man sieht eigentlich im Straßenbild alles von traditioneller Vollverschleierung bis annähernd westlich, wobei dann das Tanktop oder die kurzen Hosen den Touristen überlassen sind. Das ganze Festival hat man Mitarbeiterinnen in allen Positionen. Jetzt melden sich auch die ersten Kurzfilmemacherinnen da zu Wort und präsentieren ihre Projekte. Und das ist ja alles eine Entwicklung und eine Dynamik, die wir da beobachten.
Diskussionsplattform, Workshops gibt es, haben Sie mir geschrieben. Gibt es denn auch ein lokales Publikum, das das wertzuschätzen weiß?
Ja, das ist die Frage. Das muss man auf jeden Fall erstmal finden. Also die wirklich sehr gute Auswahl, auch ein Überblick über das, was quasi in der ganzen Region brennt und pressiert, also von der verheerenden wirtschaftlichen, politischen Lage im Libanon über den Irak, wo immer noch zahllose Künstler auswandern wollen, dann aber auch die Situation in der Westsahara, wo quasi eine Mediensperre durch Marokko verhängt wurde. Das ist alles in den kürzeren und längeren Dokumentarfilmen sehr klar ohne Zensur abgebildet. Da würde man sich wünschen, dass da lebhaft diskutiert wird. Indes die Vorführungen sind meistens leer, da sitzen die Gästinnen und Gäste aus dem Ausland. Wohltuende Ausnahme ist dann beispielsweise der Workshop, was eher dann ein intensiver Talk war mit A.R. Rahman, bekannt als zweifacher Oscar-Preisträger, hat dann für Slumdog Millionaire von Danny Boyle den Oscar bekommen. Da ist es dann proppenvoll. Das deutet auch auf die absonderliche oder für uns merkwürdige Bevölkerungszusammensetzung in den Emiraten hin, nämlich maximal 20% sind tatsächlich Emiratis und der überwiegende Bevölkerungsanteil, und das wäre dann auch das Publikum, das zu adressieren und zu erwischen wäre, sind halt zugewanderte Arbeitsmigrantinnen, Arbeitsmigranten. Das sind Ingenieure, das sind aber auch die viel zitierten, quasi im rechtsfreien Raum angestellten, ja, Lohnarbeiter.
Sagt Armin Fasanifar zum Sharjah Filmfestival am Golf. Letzte Woche hat der Düsseldorfer Landtag das neue Kulturgesetzbuch für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es bündelt die bestehenden Regelungen im Kulturbereich. Vereinfachung, Planungssicherheit soll es für Künstlerinnen und Künstler sowie Kultureinrichtungen bieten. Im Bereich der Bibliotheken sowie der Musik- und Kunstschulen gab es bislang nur wenige Regelungen. All das nimmt das Gesetz auf. Auch die Kulturverbände haben daran mitgewirkt. So wundert nicht, dass Gerhard Baum, Bundesminister des Innern AD und Vorsitzender des Kulturrates Nordrhein-Westfalen, damit ziemlich zufrieden ist. Nach den Gründen für seine Begeisterung habe ich ihn gefragt.
Naja, also bleiben wir mal nüchtern. Es ist ein Fortschritt. Wir sind einverstanden und wir begrüßen, dass die Kultur jetzt stärker wird, auch im Rahmen der Landesregierung eine Querschnittsaufgabe. Wir sind einverstanden und begrüßen es, dass eine Perspektive für die Kulturpolitik aufgemacht, dass das Land Verpflichtungen eingeht, dass jetzt die einzelnen Gesetze nach und nach in das Kulturgesetz integriert werden, dass die neuen Entwicklungen in der Kultur berücksichtigt werden, also Diversität beispielsweise, dass Verpflichtungen auch gegenüber den Gemeinden aufgestellt werden. Wenn das Land fördert, müssen gewisse Vereinbarungen erfüllt werden. Also die Kommunen dürfen dann ihre Leistungen nicht kürzen. Es werden Honoraruntergrenzen eingeführt. Wenn das Land fördert, müssen also bestimmte Honorarhöhen gewährleistet werden für die freie Szene. Die freie Szene ist ohnehin ein Schwerpunkt des Gesetzes. Also, und es ist eine Besinnung auf den Föderalismus. Die Kulturpolitik ist ein Kernstück, sagt das Verfassungsgericht, der Eigenstaatlichkeit der Länder. Nun ist das Gesetz ja nicht in Erz gegossen, sondern wir haben gesagt, das ist ein Work in Progress, das ist eine Entwicklung. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode darauf zurückkommen. Es ist ein beispielhafter Fortschritt auch für die anderen Bundesländer.
Sie haben wesentliche Punkte gerade genannt, Erhalt kulturellen Erbes, das nimmt auch Erfahrungen mit dem Verkauf aus Landesbesitz von Kunst auf, Provenienzforschung, Digitalität, Aufgabe der Museen, Archive, Diversität haben Sie genannt, Honoraruntergrenzen, auch die Musikschulen sind geregelt worden. Insgesamt ein vorbildliches Modell auch für andere Länder?
Ja, das würde ich sagen. Wir haben auch, ich bin dabei mit dem Landeskulturrat jetzt auch die anderen Landeskulturräte zu vernetzen und da bekommen wir Anfragen Und das Interesse ist groß an unserem Gesetz hier. Es funktioniert letztendlich nur, wenn eine ausreichende Finanzierung das Gesetz begleitet. Das ist also eine wichtige Conditio. Wir haben mit dem Landeskulturminister hier in Nordrhein-Westfalen geredet und haben ihm diese Perspektive auch und diese Bedingung genannt. Und das Zweite ist, wir müssen endlich weiter entbürokratisieren. Die Förderverfahren, die Förderstrukturen belasten diese vielen ehrenamtlichen Leute, die Kultur machen, auch die Hauptamtlichen. Also Entbürokratisierung und ausreichende Finanzierung sind unerlässlich, um das Gesetz wirklich zum Leben zu bringen.
Wie denken Sie über die ein bisschen zurückhaltend formulierte Kritik etwa der Landschaftsverbände? Die kritisieren, dass ihre Leistungen nicht ausreichend gewürdigt sind, sie nicht umfangreich dargestellt sind. Ihnen bleibt der Mehrwert des Kulturgesetzbuches im Vergleich zum Kulturfördergesetz unklar. Teilen Sie diese Kritik?
Nein, teile ich nicht. Die Landschaftsverbände haben eine wichtige Funktion, aber die Hauptfunktion liegt bei den Kommunen. Etwa 80% aller Förderleistungen werden von den Kommunen erbracht. Das Land hat sich hier mit den Städten und Gemeindebund und also das Verhältnis des Landes zu den Kommunen ist wichtig. Die Landschaftsverbände sind nicht im Kern des Gesetzes beheimatet. Also diese Kritik teile ich nicht.
Das heißt, zum Schwur kommt es doch in dem Moment, wenn es ums Geld geht, oder?
Ja, immer. Und da haben wir große Sorgen, denn die Kommunen haben Finanznöte, die werden sich herausstellen, wenn 2023 die Schuldenbremse und die Rückzahlung greifen, die Rückzahlung der Pandemiekredite. Das wird schwierig werden, auch für die Kommunen. Und deshalb ist das A und O, dass die Kommunen genügend Mittel haben, um ihre Förderung zumindest fortsetzen zu können. Das ist wirklich eine Kernforderung. Und das Zweite ist die soziale Lage der Künstler. Die Pandemie hat gezeigt, dass insbesondere die freischaffenden Künstlerinnen nicht abgesichert sind. Das ist jetzt eine Aufgabe des Bundes, steht auch in den Koalitionsvereinbarungen drin. Das ist ganz wichtig, diese Lehre zu ziehen, dass diejenigen, die ihre Existenz freiberuflich an die Kunst knüpfen, nicht ins Leere fallen, wie in der Pandemie geschehen, wenn wir nicht geholfen hätten durch Sonderprogramme.
Sagt Gerhard Baum zum neuen Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen. Kanzler, Könige oder kapitalstarke Feudalherren, die ließen sich von Malern gern porträtieren. Das gilt für selbstbewusste florentinische Kaufleute der Renaissance bis zu demokratischen US-Präsidenten unserer Tage, etwa Barack Obama. Das Los Angeles County Museum of Art zeigt mit Black American Portraits etwa 150 Werke aus zwei Jahrhunderten amerikanischer schwarzer Porträtmalerei. Klaus Leggewie hat sie gesehen.
Seit einigen Jahren beauftragt die Smithsonian National Portrait Gallery in Washington, D.C. regelmäßig Künstler und seltener Künstlerinnen aus dem Amt scheidende Präsidenten zu porträtieren. Der letzte in der Reihe war nicht Donald Trump, der ignorant wie immer mit dieser Tradition brechen will, sondern sein Vorgänger Barack Obama und seine Frau Michelle, bekanntlich die ersten People of Color im Weißen Haus. Da war es nur konsequent, dass die beiden mit Kehinde Wiley und Amy Sherald zwei bekannte afroamerikanische KünstlerInnen gewonnen haben. Bei den Obama-Porträts, die inzwischen auf Tournee gegangen sind und als zweite Etappe nach Chicago das Los Angeles County Museum of Arts, kurz LACMA, erreicht haben, ist vor allem der Kontext interessant. Das Museum, das seit Jahren afroamerikanische Kunst sammelt und präsentiert, hat die lebensgroßen Porträts nämlich in eine Reihe mit 150 Gemälden, Fotografien, Skulpturen und Videoinstallationen von 100 überwiegend schwarzen Künstlern gestellt, die ausschließlich Afroamerikanerinnen zeigen. Diese Black American Portraits nehmen eine dezidiert schwarze Perspektive ein und unterstreichen damit nicht nur, dass seit 1776 der erste nicht weiße Präsident die Vereinigten Staaten regiert und repräsentiert hat. Sie zeigen auch, dass sich in und nach dem Ende seiner Amtszeit die Rassendiskriminierung eher noch verschärft hat. Da Wileys Obama bewusst an die Tradition der europäischen Herrscherporträts anschließt, fragt sich, wie sich dies mit dem ausdrücklichen Black Gaze verträgt, der in den Nebenräumen vorherrscht. Black Gaze hat die auch in Deutschland bekannte Kulturwissenschaftlerin Tina Kempt die spezielle Art des Schauens bezeichnet, wenn schwarze Blicke unter sich und mit anderen im Fall dieser Ausstellung mit überwiegend Weißen wechseln, so intim wie distanziert und nie leicht zu entschlüsseln. Schwarze Menschen waren lange unsichtbar oder Objekte übergriffiger Schaulust. Sie standen weißen Malern Modell, sangen, spielten und tanzten vor weißen Besuchern als exotische Augenweide. Zu sehen sind auch Idole, wie der Abolitionist Frederick Douglass, selbst ein ehemaliger Sklave, oder Thurgood Marshall, den ersten schwarzen Richter am Supreme Court, die Ausnahmeperformerin Grace Jones, die beiden Black Power Athleten von 1968 mit erhobener Faust und Patrisse Cullors, Initiatorin von Black Lives Matter. Alle Porträtvarianten von Holbein und Nachfolgern finden sich hier. Manche demonstrieren Selbstbewusstsein, andere senden verschlüsselte Botschaften wie das sarkastische Blackfacing in Cary James Marshalls Porträt des Künstlers als Schatten eines früheren Selbst. Die wenigsten der überwiegend aus eigenen Beständen geholten Exponate geben Afroamerikaner in subalternen Positionen wieder. Gleich das erste ist der um 1800 von unbekannter Hand entstandene Sailor, wohl ein Bildnis des schwarzen Captain Paul Cuff, der es zu einigem politischen Einfluss und großem Reichtum gebracht hatte. Von ihm spannt sich der Bogen zum Herrscherporträt Barack Obamas. Lässig vorgebeugt auf einem Holzstuhl sitzend, die Hände auf den Knien und mit offenem Hemdkragen schaut er auf die Prozession der Besucher. Wie Wiley ihn in rankende Pflanzen unterschiedlicher Provenienz taucht, soll seine letztlich multikulturelle Identität hervorheben. Raffinierter noch als dieser Black Adam im Paradiesgarten wirkt Amy Sherrills kleinformatigeres Porträt von Michelle Lavorne Robinson Obama, wie sie mit vollem Namen heißt. Das abgetretene Herrscherpaar reiht sich hier ein und wird zugleich von der Resistenz der übrigen Porträtierten berührt. Mehr kann ein Ex-Präsident kaum erreichen, aber vielleicht eine Ex-First Lady.
Klaus Legge, wie war das? Corona drückt auf die Stimmung auch in der Kultur. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
In der Kultur ist man besorgt am Anfang des zweiten Corona-Winters und so hat der Deutsche Bühnenverein heute von Bund, Ländern und Gemeinden ein deutliches Bekenntnis zur Kultur gefordert. Wichtig sei jetzt ein differenziertes Konzept, damit die Häuser geöffnet bleiben könnten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bühnenvereins. Doch die Furcht davor, womöglich bald wieder alle Spielstätten schließen zu müssen, die schwingt darin deutlich mit. Im Hinblick darauf und im Rückblick auf das vergangene Jahr mahnt der Bühnenverein eindringlich, wenn es zu Kontaktbeschränkungen kommen muss, müssen alle gesellschaftlichen Bereiche betrachtet werden können. Eine erneute einseitige Benachteiligung der Kunst darf es nicht geben. Eine Folge der US-Zeichentrickserie Die Simpsons ist im Disney-Streaming-Dienst in Hongkong nicht abrufbar, vermutlich weil es darin einen Hinweis gibt auf die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz. In der fehlenden Folge reisen die Simpsons nach China, um ein Baby zu adoptieren. Dabei besuchen sie auch den Tiananmen-Platz. Dort ist ein Schild zu sehen, auf dem steht, auf diesem Platz ist 1989 nichts passiert. Eine satirische Anspielung auf das Verhalten Chinas, das die Erinnerungen an die Demokratiebewegung von 1989 auszulöschen versucht. Bisher ist unklar, ob Disney die Episode aus eigener Entscheidung gesperrt hat oder von den Behörden dazu aufgefordert wurde. Das Black Light Theater in Prag ist ein Touristenmagnet. In einem verdunkelten Raum werden dort mit UV-Licht nur weiße und neonfarbene Gegenstände sichtbar, sodass Requisiten zum Beispiel scheinbar im Raum schweben. Gegründet hat dieses älteste schwarze Theater der Welt 1961 der Theatermacher Jiří Sirnec, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Und auch der langjährige Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Norbert Zimmermann, ist tot. Er starb vergangene Woche im Alter von 75 Jahren in Berlin. Zimmermann war fast 3 Jahrzehnte lang im Dienst der Stiftung und führte sie sogar einige Monate als Interimspräsident. Stiftungspräsident Hermann Parzinger würdigte Zimmermann als Urgestein der Stiftung, der ihre Geschicke mit der Klarheit eines Juristen und seiner Leidenschaft für Literatur, Musik und Kunst gelenkt habe. Zu seiner großen Lebensleistung gehöre entscheidend daran mitgewirkt zu haben, nach der Deutschen Wiener Vereinigung die getrennten Sammlungen und die Kolleginnen und Kollegen aus Ost und West zusammenzuführen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske. Danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute, sagt Michael Köhler. Die Information am Abend, gleich nach den Nachrichten. Sie stellen die Frage, kommt doch wieder ein Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte? Ihnen einen guten Abend.